Ryan Mittelhaus, lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen.
Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich?
Frau Pries, frohes neues Jahr. Wir sitzen in Folge 144 in dem wunderschönen Ryan Mittelhaus unserer Produzentin Inga Lübker und schauen uns freundlich in die Augen.
Weil es 2024 ist und das ist das Jahr der Freundlichkeit.
Richtig. Mir ist nicht genau bewusst, welches chinesische Jahr das ist, aber ich fühle mich so ein bisschen wie Jahr des Affen. Wie geht es dir?
Irgendein langsames Tier auf jeden Fall. Also ich muss mich erstmal jetzt eingrooven in dieses Jahr. Frau Lübker guckt deutlich lebendiger, als ich mich fühle. Bin gerade gestern nach meinen Vorsätzen gefragt worden. Ich möchte alles so weitermachen und zwar ohne jede gesundheitliche Konsequenz. Es soll einfach alles gut bleiben.
Ja, wir sind jetzt ja ganz kurz vor dem 12. Januar, also vor dem Veröffentlichungstag dieser Folge. Mhm. Das heißt, du kannst auf jeden Fall schon auf mehr als eine Woche 2024 zurückblicken. Und deswegen stelle ich die Anschlussfrage. Hast du denn deine Vorsätze alle noch eingehalten?
Ja, nein. Vorsatz Nummer eins, ich hatte ja tatsächlich zwei freie Tage, die ich dazu nutzte, Häufchen zu machen für meinen Steuerbetreuer, der sehr unter mir gelitten hat im letzten Jahr.
Also, die habe ich jetzt heute Morgen.
Ja, es war ein Steuerbetreuer, also eindeutig. Und der hat so viel gelitten und musste immer wieder nachfragen, weil ich irgendwelche Dinge nicht hatte und nicht ordentlich durchnummeriert hatte oder wie auch immer.
Für welches Jahr?
Ich glaube, ich bin jetzt bei 2018. Okay. Nein, aber diese ganzen Häufchen, die habe ich heute zusammengeschoben, weil mich das einfach genervt hat. Jetzt bin ich wieder am Anfang quasi. Also insofern, und die Katzen sind immer noch im Bett und auf dem Tisch.
Okay, und ich habe gehört aus Quellen, dass du Silvester mit netten Menschen verbracht hast.
Das war richtig schön. Das war tatsächlich schön. Das war ein Silvester, wie man es sich vorstellt, ohne Fondue, aber mit sehr viel Freude und Spielen und Glückskekse auspacken. Ich glaube, unsere Freundin Babsi hat den Glückskeks komplett mit dem kleinen Zettel auch verspeist. Also sie war sehr enttäuscht, dass sie nichts drin hatte, aber ich glaube, sie hat es einfach gegessen.
Ja, Ernst-August-Schulz-Effekt, ne? Das hieß mein Opa. Das hat er ja auch gemacht, aus Versehen.
Die mitgegessen?
Ja, genau. Also wenn irgendjemand bei uns in der Familie ein Glückskeks isst, sagt irgendjemand anders dann später, wieso, welcher Zettel?
Aber die Schrift darauf ist ja so prägnant, dass die auch, glaube ich, genauso wieder rauskommt. Also wenn man das möchte, dann kann man hinterher auch nochmal nachlesen.
Ich war ja bei Jeffs Familie am ersten Weihnachtsfeiertag mit allen Cousins und Cousinen, also so im Sinne von mit 30 Leuten, davon 40 Kinder. Und dann sagten zwei davon, wir machen heute eine Zaubershow. Und dann wurden alle in Gruppen eingeteilt und mussten dann dahin. Und dann dauerte wirklich die Zaubershow, bei der Jeff und ich waren, 42 Minuten. So, und es war tatsächlich so cool, weil es so war wie wir früher. Also es war einfach wirklich mittelgut, aber sehr engagiert und deswegen sehr gut vorgeführte Kinderzauber-Kram. Aber toll. Und am Ende sagte dann die eine Cousine von Jeffs Nichte, so, die Show ist jetzt vorbei, also ihr könnt alle gehen, aber wer noch bleiben will, kann sich noch die Zukunft aus dieser Kristallkugel vorhersagen. Und zeigte so ein Marmeladenglas mit so einem Glitzerglibber drin irgendwie. Und dann guckt sie in meine Hand und sagt, dein Leben läuft normal weiter. Und dann bei Jeff, du hast eine glanzvolle Zukunft.
Ja, wenn das mal normal bliebe, dann wäre es ja, aber was ist normal? Okay, das besprechen wir beim nächsten Mal.
Gut, also das heißt aber trotzdem, ich mache mir also um dich und Silvester keine Sorgen, es war schön.
Das war schön, Weihnachten war ja auch schön, es war ja sehr, sehr viel Schönes dabei. Nichtsdestotrotz ist der Januar der Monat, der einfach vorbeigehen kann, finde ich. Und dann soll es mal ein bisschen Alaf und Helau und dann... Im März wird alles noch viel schöner, finde ich.
Wir freuen uns aber auf den 21. Januar, weil da ja unsere große Live-Show ist. Wir haben jetzt mittlerweile auch schon über 200 Tickets verkauft. Also das Ziel wurde erreicht. Mhm. Dass wir haben ja gesagt, 200 brauchen wir.
Ich habe davon, glaube ich, 98 gekauft.
Ach so. Gut, also wir haben über 100 echte Zuschauer.
Nein, das stimmt ja so nicht.
Also es sieht gut aus und es gibt noch Karten aktuell. Aber es wird irgendwie anscheinend voll. Das ist toll. Ich hatte vorhin ein telefonisches Vorgespräch mit einem unserer Stargäste. Ja, mit dem Oberbürgermeister. Das ist wohl irgendwie, wir wussten beide nicht so genau, warum wir telefonieren, weil wir ja eigentlich alles schon besprochen hatten. So im Sinne von, wir waren nach 5 Minuten fertig, waren uns aber sehr einig und ich soll euch herzlich grüßen.
Ach, ganz liebe Grüße zurück auf diesem Wege. Ich treffe mich jetzt auch mit meinen Damen aus der Tanzgruppe und auch da wird die eine oder andere Überraschung dabei sein.
Tequila?
Ja, wir nehmen alle geschlossen nochmal 80 Kilo ab. Wir haben bloß noch nicht verteilt, wer wie viel.
Okay, und ansonsten macht es ja auch Sinn, da so Aufkleber auf die Waage zu legen und von oben zu fotografieren.
Wenn genau, so sieht's aus.
Mich richtig erinnere, Frau Pries, in den nächsten Wochen stehen aufregende Dinge an. Wir haben mehrfach jemanden zu Gast und, das ist auch wichtig, werden mehrfach noch Werbung machen für unseren Live-Podcast. Aber oh, was ist das? Ich sehe einen Schatten an der vergoldeten Milchglastür.
Es klingelt.
Dr. Lübker. Guck mal, Frau Pries, wer da ist. Es ist Carina Dreier.
Herzlich willkommen, liebe Carina.
Hallo. Na? Du bist da. Ja, endlich. Es hat geklappt.
Ja, wir freuen uns. Wir hatten ja alle viel zu tun, deswegen haben wir bei der Terminfindung uns tatsächlich, also weit entfernt vom Punkt, an dem wir uns verabredet hatten, erst treffen können. Aber jetzt ist es soweit.
Ja, ich war penetrant, habe nachgehakt und es hat funktioniert.
Eigentlich war ich es, aber ist okay. Auf jeden Fall ist es schön, dass du da bist. Stell dich doch mal ganz kurz vor für die, die dich noch nicht kennen.
Ja, ich bin Carina Dreier. Ich bin jetzt Mitte 50, ein bisschen drüber, aber ist egal. Ich bin Journalistin, ich bin Fotografin, ich habe vor anderthalb Jahren einen Verlag gegründet und bin ein bisschen Autorin und ja.
So, ich kenne und liebe dich ja nun als Journalistin. Wir haben ja schon oft miteinander zu tun gehabt und du hast dich ausgezeichnet durch sehr viel Herz, gerade für die Kinder, denen wir ja gemeinsam denn oft begegnet sind. Wie ist denn nun der Weg von der Journalistin zur Verlegerin? Was hast du getan?
Da war Corona. Und Corona hat mir so komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich glaube, durch Corona haben wir ja alle irgendwie viel nachgedacht und viel hinterfragt. Und bei mir kam die Frage, was willst du denn eigentlich jetzt machen? Also, und meine Mutter ist gestorben und hat uns ein bisschen was hinterlassen. Und da kam halt bei mir der alte Wunsch wieder hoch, einen kleinen Buchverlag zu gründen. Und ich habe meine Schwester gefragt und die hat relativ schnell Ja gesagt, ist dabei. Und dann ging es los und dann wollten wir erst zu zweit so einen Zwei-Schwestern-Verlag gründen. Und dann war auch ganz schnell ihr Lebensgefährte mit dabei. Und jetzt sind wir ein super Trio. Also ging dann alles recht flott.
Dann habt ihr euch zusammengesetzt beim Kaffee oder bei einem Glas Wein und habt gesagt, wir machen jetzt einen Verlag. Wie startet sowas?
Ja, also ich habe damals das Krimi-Kartell kennengelernt. Das ist ja so ein loser Zusammenschluss hier von Autoren in Kiel. Und bin darüber so ein bisschen zu den Autoren, zu Büchern gekommen. Und und da war auf irgendwie einmal, ergab sich das eine zum anderen. Und dann habe ich meiner Schwester davon erzählt und habe gefragt, machst du mit? Und war erst so ein bisschen, was soll der Quatsch jetzt so? Und dann haben die sich aber zusammengesetzt und es wurde dann auf einmal realer und auf einmal, ja, machen wir.
Verlag heißt jetzt aber auch, dass du nicht alles selbst schreibst da drin, sondern du hattest Interesse daran, auch Dinge von anderen zu veröffentlichen.
In erster Linie von anderen, ja.
Und warum, das ist eine provokante Anfängerfrage, warum nimmst du nicht einfach, nimmt man nicht einfach Verlage, die es schon gibt? Es gibt ja einige. Was sozusagen war euer Anspruch da?
Der Anspruch war, was Norddeutsches zu machen. Außerdem hatte ich über das Krimi-Kartell viel Kontakt zu den Autoren hier aus Kiel und Umgebung und habe festgestellt, dass es unglaublich viele tolle Autoren hier gibt. Und es war irgendwie, als ob es so sein sollte. Das kam das eine zum anderen. Und sicherlich habe ich den Wunsch auch selber zu schreiben. Ich habe jetzt ein paar Kurzgeschichten geschrieben. Aber die Frage war, ob das jemand lesen möchte. So. Und da habe ich gedacht, ich fange erst mal mit anderen an. Ne? So, und dann.
Naja, wenn du als Journalistin, die ja auch bei einigen Veranstaltungen, bei denen wir uns getroffen haben, auch die Fotos mitgemacht hat und so, also du als Generalistin aufgetreten ist, kann es ja auch sein, dass du einfach auch deswegen gedacht hast, ich will jetzt mal alles selber machen, ich will alles in einer Hand haben.
Das kann ich dich doch jetzt aber so nicht sagen können, oder?
Ach so, du bist ja so bescheiden.
Okay, aber ich will einmal die Bestimmerin sein.
Naja, aber ich glaube, das Bestimmen ist eigentlich gar nicht das Reizvolle, sondern sozusagen, dass du das ganzheitliche Produkt von Anfang bis Ende betreuen kannst. Ja, du hast ja auch ein super Verhältnis zu deinen Autoren, ne?
Ja. Und das braucht man tatsächlich auch, um mit ihnen arbeiten zu können. Und bis jetzt haben wir wirklich richtig gute Erfahrungen mit allen gemacht. Und dazu gehört auch, dass es Leute sind, die Lust haben, auch ihre eigenen Bücher zu vermarkten, zu Lesungen zu gehen. Das ist ja unsere Stärke. Und
Hast du die quasi schon mitgebracht? Hattest du schon vorher Kontakt zu denen? Oder hast du denen gesagt, ich habe jetzt einen Verlag, guten Tag. Ich habe hier nämlich schon einen großen Stapel von Büchern liegen, die auch alle ganz toll aufgemacht sind, finde ich. Mhm. Bist du für irgendwelche Bilder hier auch zuständig?
Cover selber, ja.
Tatsächlich? Mhm. Die sind aber sehr ansprechend. Und hast du die vorher gekannt, die Autoren?
Autorinnen? Also angefangen hat eigentlich alles mit Kurt Geißler vom Krimi-Kartell. Mhm. Der war auch Herausgeber von dem Echt Fies, was du da unten hast, diese Anthologie. Mhm. Über den bin ich natürlich an diese ganzen Autoren mit rangekommen und dadurch habe ich sie natürlich auch alle kennengelernt und dann die Silvia Gröschot zum Beispiel, die hatte ein Manuskript in der Schublade noch liegen, das Kleid zu Rot Und das hat sie mir dann einfach mal gegeben und das haben meine Schwester und ich gelesen. Und sie war sofort, ja, das wollen wir, damit machen wir, fangen wir an.
Also da habt ihr auch gar nichts mehr dran geändert oder gemacht, sondern also gelesen das, und geliebt.
Da war der Vorteil, dass er schon einmal durchlektoriert wurde. Mhm. Sie hatte das quasi schon so fertig. Und es ist einfach unheimlich schön, das Buch. Das ist zwar das Thema, da geht es um kleine Mädchen und Missbrauch. Und das ist so am Anfang immer ein bisschen schwierig. Mhm. Haben wir auch festgestellt, ist schwierig zu verkaufen, ist auch ein schwieriges Thema. Mhm. Aber Silvia ist selber Mutter von 2 Töchtern und geht da ganz empathisch ran. Mhm. Und das ist auch nur am Anfang wirklich so ein bisschen so, dass es nahe geht. Aber hinterher wird es ein ganz spannender Ermittlungsroman. So ein Ermittlungsteam hier. Das ist ja auch spielt hier auch in Kiel, Russe, Hasseldigstam.
Das ist ja auch immer so spannend, finde ich, nicht? Wenn man dann tatsächlich diese Kiel-Bücher oder Schleswig-Holstein-Bücher liest, dass man das dann wiedererkennt. Das hat ja nochmal eine ganz andere Bindung. So.
Ja, und das Gute daran ist, dass man das hier in Kiel wiedererkennen kann, aber dass es dem Buch keinen Abbruch macht, wenn du es jetzt zum Beispiel in München liest und Kiel nicht kennst. Also insofern ist es für beide ein lesenswertes Buch.
Und organisierst du denn auch Touren, wo ihr das vorspielt oder vorstellt und Lesungen macht? Und das gehört das auch mit zu deinem?
Wir sind ja noch, ich liebe das Wort noch, ein noch kleiner Verlag. Und wir merken tatsächlich, dass dieser Weg über Lesungen, über dieses, wir können ja bei den großen Verlagen gar nicht mithalten. Das können wir ja gar nicht. Also ich finde uns richtig gut für 1,5 Jahre und das 7. Buch. Also wir sind da richtig gut davor. Aber man merkt halt doch, so wirklich an das Große ranzukommen, davon sind wir weit entfernt. Ne? Und da geht das halt gut über Lesungen.
Mhm. Gibt es natürlich auch, wenn man jetzt so einen großen Namen schon hat oder Jahrzehnte Erfahrung oder einem eine eigene Drogeriekette gehört, ist es natürlich einfacher. Ne? Es gibt ja Verlage, die haben Verträge mit einer Tankstellenkette und an jeder Tankstelle stehen 5 Exemplare von dem neuen Buch und das läppert sich ja unfassbar zusammen. Ne?
Ja, so, da kommt man auch überhaupt nicht ran. Ich war tatsächlich in mehreren Tankstellen und habe da mal gefragt, hallo, wir haben hier Bücher, dürfen wir? Und es geht gar nicht. Das ist alles, also das sind ziemlich, finde ich, starre Strukturen. Und also entweder musst du genug Bücher haben, dass Grossisten Interesse haben, und auch mal den Verlag vorstellen, dass man sich daran orientiert. Oder du brauchst einen Bestseller, auf den wir warten, aber der kommt noch.
Den schreibst du dir wahrscheinlich selber.
Ich habe da was in Planung. Aber
das heißt, also auf jeden Fall ist ja schon mal ein wichtiger Hinweis für alle, die jetzt zu Hause sitzen und auch einen Verlag gründen wollen, das Produkt muss wertig sein. Also du musst halt gute Bücher haben, ne? Sonst wird auch die Skalierung nachher nichts. Woran erkennt man denn ein gutes Buch? Oder in eurem Fall jetzt bei den Beispielen, woran erkennt man denn einen guten Krimi?
Also erstmal merkst du das schon, wir kriegen ja Manuskripte zugeschickt und auch nicht wenige. Und man merkt irgendwie schon so ein bisschen, wie die Autoren sich vorstellen, wie die sich damit auseinandergesetzt haben, welche Erfahrungen sie haben. Oder weil es reicht nicht jetzt einfach ein Wischiwaschi da irgendwie so ein Kapitel hinzuschicken oder zu schreiben, ich habe da mal was geschrieben oder so. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und dann lesen wir das. Und ich glaube so diesen Anspruch, den jeder an ein Buch hat. Es muss mich fesseln, ne? Es muss mich reinziehen, es muss mich rausholen aus dem Alltag und es müssen spannende Charaktere drin sein, nicht so knorrige. Dieser ganze Plot, der muss schlüssig sein. Ne? Wir haben zum Beispiel den Helge Ries, den kennt ihr ja bestimmt auch, und der liest ja ganz viel Krimis und den konnten wir gewinnen. Der liest dann quasi so aus der Warte, ist es schlüssig, was da passiert. Mhm. Meine Schwester ist die Lektorin im Verlag, die liest so ein bisschen den schönen sprachlichen Stil, schaut sie sich an und Helge guckt, na, kann das sein? Ne? Mhm. Nicht, dass der da in das eine Flugzeug reinsteigt und dann steigt er aber irgendwie da auch wieder aus. Also es gibt ja manchmal so ganz komische Sachen, die man vielleicht erst beim zweiten oder dritten Mal dann irgendwie mitbekommt.
Würde dann der kann das sein, Lektor sozusagen, würde der auch, der würde wahrscheinlich auch Dinge finden, die ausführlich beschrieben werden, aber gar keine Funktion im Buch haben. Also wenn jetzt 6 Seiten der Hinterhof beschrieben wird, aber der Hinterhof nie wieder vorkommt, dann würde er wahrscheinlich sagen, was sollen diese 6 Seiten?
Ja, das ist so ein bisschen dieses Feingefühl, was man entwickelt. Das kenne ich jetzt als Journalistin ja auch. Ich habe ja dann kleinere Texte immer gehabt. Wie geht der Tischredakteur damit um oder wie gehe ich mit dem Artikel um? Das hat was mit Feingefühl zu tun. Wie setze ich mich auseinander? Wie begründe ich das? Aber wenn man tatsächlich, ich glaube, die Autoren sind ja auch dankbar dafür, wenn ich was geschrieben habe und das hat totale Längen, Denn ich möchte ja auch ein schönes Buch am Ende haben. Dann bin ich ja eigentlich auch dankbar dafür, dass da jemand ist, der sagt, also kannst du das auch auf zwei
Seiten. Aber du musst halt schon deine Eitelkeit wirklich an der Garderobe abgeben bei dem Lektorat. Ne? Also das sagen ja alle Autoren, dass das irgendwie auch hart ist, dass man sein Baby da abgibt und jemand sagt, die Fingernägel sind aber nicht mehr schön.
Ja,
also das ist schon.
Das hatten wir auch schon, dass wir gesagt haben, kannst du nochmal am Schluss falschen, feilen, dann nicht falschen, feilen.
Ihr falscht.
Ja, falschen tun wir auch dann, ne? Aber ja.
Ja, weil Schluss ist ja beim Krimi immer was ganz Entscheidendes, da ich ja sehr wenig Spannung ertragen kann im Leben, also außerhalb der realen Spannung, finde ich das beim Lesen immer einfach, wenn ich Krimis lese, muss ich leider immer irgendwann den Schluss erstmal lesen und ein Krimi ist dann für mich
so richtig. So eine bist du?
So eine bin ich.
Das heißt übrigens Tochter von Ernst August Schulz-Effekt.
Immer noch.
Das macht meine Mutter.
So, da, guck mal, Mutti.
So, ja, aber damit nimmst du dir doch ganz viel.
Nee, überhaupt nicht. Dann kann ich doch ganz entspannt die ganze Spannung weiterlesen und dann ist ein Krimi richtig gut, wenn ich den Schluss kenne und trotzdem wissen will, wie es dahin kommt.
Da müssen wir für dich einen Roman machen, wo das Ende irgendwo in der Mitte ist.
Wenn ich das mal merke.
Meine Mutter hat früher zum Beispiel, die hat immer, gab ja damals so Bücher, da gibt es immer noch, das sind zwei Romane in einem, ne? Mhm. Und die hat dann immer das in den Urlaub mitgenommen und wenn sie mit dem einen Buch durch war, hat sie das Buch durchgerissen. Ja. Und hatte dann immer und am Ende des Urlaubs gehabt, wenn dann irgendwie so mehrere Teile von Büchern.
Wir haben tatsächlich auch einmal in einem Urlaub ein Kinderbuch mit der Nagelschere durchgeschnitten, weil das ein Buch war, das beide Jungs fasziniert hat. Man ist ja so glücklich, wenn die Kinder denn dann lesen. Mhm. Und das haben wir auch durchgeschnitten, damit beide lesen konnten, ohne sich dann irgendwie...
Was ist hier denn los?
Ja, also. Aber heute macht das hier nicht mit unseren Büchern.
Na, niemals. Die sind ja auch wirklich so schön. Die sind, aber so, wir haben Moment, dieses durchgeschnittene Buch steht also, auch als Erinnerung. Das steht noch im Bücherregal zweifach.
So, ja. Ich habe mehrere Anmerkungen in den letzten Minuten. Also
meine erste Jan Anmerkung hat ein paar Fragen.
Also, okay, also das mit dem, das müssen wir das Ende in die Mitte packen, das passt auch zur, also passt auch zu einem Element der Comedy und Humor und Drehbuchtheorie, in der sozusagen, die auch auf dieses Hinterhofbeschreiben referiert. Und das ganze Prinzip heißt Chekhovs Gun. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Ja. Chekhovs Gewehr. Nee, warum auch? Ist ja jetzt irgendwie eher aus der Comedy-Szene. Aber die, also Comedy-Drehbuchsachen, die sagen eben, dass wenn man ein Gewehr beschreibt, sagt also Chekhov, sagt, wenn man ein Gewehr beschreibt auf Seite 12 und dieses Gewehr bis Seite 200 nicht abgefeuert wurde, fühlt sich der Leser verarscht. Das heißt also, Chekhovs Gun sagt, wenn du die Waffe zeigst, dann schieß sie bitte auch ab. Mhm. Und er sagt eben, aber da Leute, die mehrere Bücher lesen oder mehrere Comedy-Sketche sehen, wissen, dass wenn da eine Waffe beschrieben wird, dass sie irgendwann abgefeuert wird, muss sie entweder sehr gut abgefeuert werden oder überraschend. Das heißt also, Hannes Gunn müsste sozusagen, die müsste in der Mitte abgefeuert werden. Also ich bin dein Vater oder so, kommt nicht auf Seite 200. War keine Frage, aber wollte ich einfach mal kurz sagen.
Das ist ja auch, mein Podcast. Was das Buch dann das ist ja auch mein Verlag.
Genau. Oh Mann, ich habe nichts eigenes.
Bei uns das Ende in der Mitte.
Und ich kenne deine Schwester nicht mal. So, erzähl weiter.
Ich weiß, hast du mich total durcheinander gebracht mit deinem Gewehr da.
Also ich finde, es kann einfach mal genauso bleiben. Es kann genauso bleiben. Also ich finde, der gute Krimi, der baut ja auch, weil ich kann diese Spannung wirklich nicht ab. Und ich bin ganz beruhigt, wenn ich das weiterlese und weiß, die überleben. Mhm. So, das finde ich schon ganz in Ordnung. Mhm. Das würde ich gerne mit meinem eigenen Leben auch so weitermachen. Also insofern kein Mittelschluss für mich, bitte.
Nein, aber ich weiß ja selber, ich habe ja selber viele, viele Krimis gelesen und ich bin immer auch schon mal ganz froh, dass meine Schwester so schon mal vorliest, weil, also so, wenn es ganz so blutig oder blutrünstig wird oder so. Ich habe mal eine ganze Zeit lang diese Petra Hammersfahr gerne gelesen und da ging das schon los bei einem Buch, da betritt sie einen Raum und die ist ganz dunkel und die Frau sitzt da und tastet da und da sind dann irgendwelche Körperstücke. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich raus. Das ist mir dann, ich bin da glaube ich eher so, also vom Selberlesen jetzt eher so ein Tatortmensch. Also irgendwie, da ist ein Mord und dann kommen Leute, die da ermitteln und finden das raus und da bin ich ganz glücklich.
Und gerne auch noch ein paar Beziehungsgeschichten rundherum.
Ja.
Nicht? Das muss ja nicht nur um...
Ja, das ist zum Beispiel auch, wir haben zwei Bücher, wo es Ermittler gibt. Mhm. Also es ist einmal dieses Das Erbe des Wiedergängers von Lars Herlinghaus. Da gibt es einen Ermittler, der hat auch jetzt schon das zweite Manuskript eingereicht. Das kommt im Frühjahr raus. Und da ist es auch wieder derselbe Ermittler. Mhm. Und das ist bei Sylvia Groschot, Das Kleid so rot, ist es auch so. Und da geht es weiter, dass die dann auch irgendwie so eine Fortsetzung haben. Ich glaube, den Menschen ist das ganz, ganz wichtig, wenn ihnen dann ein Buch gefiel, dass sie dann auch ein zweites haben. Genau, so ein bisschen dieser Werdegang des Ermittlerteams. Ne?
Ich mag das auch, wenn man als Leser oder Leserin irgendwie so Leitmotive des Autoren entdeckt. Ne? Also wenn ich irgendwie entdecke, ah ja klar, bei dem kommt immer eine Isetta vor oder bei dem ist immer, liegt immer der Pömpel im Bild, wie bei den Cartoons von Perscheid oder so. Ne? Das ist irgendwie ganz, ganz witzig. Hast du das Gefühl, dass die Autoren alle irgendwie natürlich total unterschiedlich sind und ganz bunt und so, aber dass die alle irgendwie Gemeinsamkeiten haben? Also sind deine Autoren, kannst du sagen, die sind immer so und so an einer bestimmten Stelle oder sind die echt in allen Bereichen total blumenstraußig?
Also ich finde die alle super spannend, auch auf ihre Art und Weise super anstrengend. Was aber daran liegt, dass die Bücher ihre Babys sind. Und da haben die ganz, ganz lange dran gesessen und ganz, ganz lange dran, da sind wir wieder beim Feilen. Yeah. Und das ist, glaube ich, so, dementsprechend muss man, glaube ich, auch mit ihnen vorgehen, umgehen, ne? Dieses wirklich, dieses ganz, ganz Sensible. Und ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, wenn ich sie jetzt als Autor erlebe oder als Mensch. Als Autor ist es, glaube ich, nochmal, da geht es ja um dieses Baby eben. Und da sind die Empfindlichkeiten vielleicht größer, als wenn du jetzt mit denen einfach nur in der Kneipe sitzen würdest und sprechen würdest. So. Und das kenne ich ja selber. Ich habe auch ein paar Kurzgeschichten geschrieben. Und dann sind die fertig und dann gibst du die zum Lesen. Und da bist du natürlich total auf das Feedback gespannt. Ne? Und wenn irgendwie kommt, oh, das ist ja langweilig. Oder
meistens. Aber das ist natürlich dann das Schöne, wenn du dann so einen familiären Verlag hast in so einer überschaubaren Größe, dann bleibt es ja eben auch familiär.
Ja, und wir begleiten die auch von vornherein. Ne? Also es ist ja wirklich so, wir kriegen das Manuskript und dann wird das erste Mal gelesen und wir haben ja viel Kontakt dann auch. Dann wird das zweite Mal gelesen, also es wird ja häufiger gelesen.
Aber kriegst du auch nachts so WhatsApp-Nachrichten mit, Carina, du glaubst es nicht, Kapitel 4 ist fertig.
Oder? Nein, das Gott sei Dank noch nicht. Aber also, auch damit könnte ich umgehen. Nö, also eigentlich, ich finde sie alle auf ihre Art und Weise liebenswürdig. Also ich finde das ganz toll, mit denen auch zusammen Veranstaltungen zu machen. Was ich für mich, glaube ich, ganz gut entschieden habe, dadurch, dass ich auch selber Kurzgeschichten geschrieben habe und auch selber lese und ja Lesungen veranstalte, dass ich das einmal sozusagen als Verlegerin erfahren habe, wie die sich fühlen. Mhm. Wie man sich als Autor fühlt, wenn da jetzt jemand irgendwie seitenweise irgendwie irgendwas streicht oder was umschreibt oder wenn man liest, was für ein Stress man ausgesetzt ist. Ne? Es kann ja sein, dass irgendwie dann Leute gehen, auch während der Lesung. Das kennt ihr ja auch. Irgendwie, das ist ja auch blöd, ist Gott sei Dank noch nicht gewesen.
Das kann jemand ja auch mal irgendwie Herzschmerz haben oder so berührt sein, dass er das nicht mehr...
Das hatte ich tatsächlich bei einer Geschichte von mir, dass zwei Leute geweint haben. Damit, da war ich auch irgendwie... Das war ganz komisch, war das auf einmal so eine Reaktion zu bekommen. Ne?
Ja, das kennen wir ja auch, wenn wir Aufsätze, Textproduktionen korrigieren und das ist ein Blutbad. Deswegen mache ich das ja nie mit Rot und eigentlich streiche ich auch gar nichts an. Es ist ja so gut gemeint, was das Kind geschrieben hat. Und dann kriegt es das zurück. Das ist ja furchtbar.
Ich habe das Gefühl, das wird ein großes Thema in der nächsten Folge, in der nächsten Woche auch, diese Grundfrage der pädagogischen... Aber das gucken wir dann. Frau Dreyer, was ich noch sagen wollte. Das heißt also, du arbeitest ja auch pädagogisch. Das heißt, du musst ja auch total dich reinversetzen in andere Leute und musst mega empathisch sein und hast ja quasi mehrere Brillen auf bei den ganzen Projekten. Ne? Die Brille der Verlegerin, die Brille der Autorin, die Brille der guten Freundin oder so. Das ist ja auch total anstrengend, oder?
Ja, also ich sag mal so, also im Verlag war schon, wir haben ganz viele Fehler gemacht. Also bei uns hat es auch, da war glaube ich erstmal mit Empathie nicht so viel. Das war... Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Mhm. Weil wenn man drei Leute hat, die da ein Thema angehen, von denen sie nicht so viel Ahnung haben, ist das erstmal ein Kuddelmuddel. Aber wir alle drei finden das total geil, was wir da machen. Mhm. Und das hat sich jedes Mal total toll aufgelöst. Und ich glaube einfach, dass wir da total bei der Sache geblieben sind. Und jetzt hat so jeder seinen Teil gefunden. Und das sind ja beides Juristen, die beiden Geschäftsführer.
Oh.
Nee, das ist gut.
häufiger okay, mal nein. Anderen Vokal.
Ja, nee, ich bin ganz froh. Ich glaube tatsächlich, dass wir drei Leute sind. Es würde nicht funktionieren, wenn einer fehlt. Das ist, glaube ich, so das, was wir daraus gelernt haben. Jeder macht seinen Job und jeder macht, finde ich ihn super. Und meine Schwester ist dann so diejenige, die dann ja diese Empathie für diese Autoren braucht, wenn sie lektoriert.
Und ich bin dann diejenige, die wieder die gucken muss, wo setze ich wen für welche Lesung ein.
Und die, die du ja auch machst bei unserem Freund Uwe Wanger im Welcome Center.
Ja, also wie kommt denn das, Jan?
Weil ich gesagt habe, guck mal, da ist Uwe Wanger, aber trotzdem freuen wir uns so drüber, dass du mit deinem Team da in diesem übrigens für Choraufführung hervorragend geeigneten
Ja, Folie. Wir haben schon wieder über die Mupfel gesprochen. Genau. Das über was? Dazu. Eine Chormupfel, das ist ein anderes Thema. Okay.
Nee, das ist echt cool. Da kann man sozusagen dann die Frucht deiner und eurer Arbeit irgendwie sehen bei solchen Lesungen. Es gibt aber ja nicht nur einmal im Jahr was im Welcome Center. Ne? Wie finde ich denn den Weg zu
Also wir haben Arbeiten? Alle zwei Monate, dank dir ja, muss man ja mal sagen. Du hast ja den Kontakt hergestellt zum
Welcome Center. Das hat sich so gut angefühlt.
Ja.
Während ich bei Caseliste moderiert habe, wir haben Einjähriges.
Das war so süß war das. Also wirklich, wir haben darüber gesprochen und Jan ist gleich ans Telefon, ne? Und hast du gleich klar gemacht.
Ich gleich Uwe Wanger angerufen und gesagt, gute Nachrichten. Ich habe eine tolle Veranstaltung für euren Dings. Aber ich freue mich, dass es geklappt hat.
Und die
hat.
Haben sich auch ganz schnell gemeldet und dann haben wir es ganz schnell umgesetzt. Und,
ja, aber toll, wenn es so funktioniert.
Aber wo kann man euch noch sehen? Also wie kann man euch noch treffen?
Also wir haben auf jeden Fall alle zwei Monate im Welcome Center. Da sind wir jetzt beigeblieben. Auch dieses Jahr, nur im Sommer nicht. Und was sich neu ergeben hat, das war auch sehr schön, bei dem Cover von Das Erbe des Wiedergängers, da seht ihr ja einen Gutshof drauf und das ist Gut Bossi. Mhm. Und für das Cover sind wir einfach hingefahren und haben gefragt, ob wir da Fotos machen dürfen.
Ja.
Und darüber habe ich dann Dora und Detlef von Bülow kennengelernt und auch schätzen gelernt. Die sind mega süß, die beiden.
Die Gutsherren und Gutsfrau, ja, genau. Und Gutsherr.
Genau. Genau. Okay. Und Dora und ich, wir hatten dann irgendwie, sie hat mich dann rumgeführt, weil sich dann auch gerne fotografiert. Und dann kamen wir, David kann ja auch geheiratet werden in der Glücksschmiede da auf Gut Bossi.
Ist gerade nicht so aktuell, aber ich gebe es weiter an Menschen, die es fragen. Ja.
Und das ist eine ganz süße Location. Und da haben wir gesagt, da machen wir mal eine Lesung. Und die ist so eingeschlagen. Das ist also wirklich ein ganz süßer Raum. Also eine Schmiede, eine ehemalige, mit einem Kamin an und Kerzen. Und das ist auch ganz heimelig.
Stimmung.
Genau. Und die war jetzt so gut, dass wir jetzt ein dritte Mal wiederholen, weil die Nachfrage so groß ist. Und da haben wir jetzt auch noch zwei weitere Lesungen.
Das heißt, wenn ich als Autorin oder Autor jetzt vielleicht eine Krimi-Geschichte in der Pipeline habe oder eine Idee und auch das Gefühl habe, ich würde das auch schaffen, in einer besprochenen Frist oder so dann irgendwie sowas zu veröffentlichen, weil du ja gesagt hast, es melden sich wirklich Leute bei euch, darf ich auch noch mich bei euch melden und kann auch darauf vertrauen, dass ich sozusagen dann so einen Bonus habt, dass ihr ein Verlag seid, dem so Lesungen auch wichtig sind. Das heißt also, ich habe dann auch eine Chance, in so einer tollen Location wie Gut Bossi oder so auch mal meine Texte zu lesen.
Ja, das ist quasi so ein bisschen Voraussetzung, dass wir die Autoren mit ins Boot holen, ihre Bücher zu vermarkten. Weil das geht auch von der Größe des Verlages her gar nicht anders. Das brauchen wir einfach.
Aber Fazit ist ja schon so, du kommst hier rein, übergibst mir wirklich oder uns allen diese wunderbaren Bücher, die sich ja wirklich erstens toll anfühlen. Ich bin ja auch immer schon so ein Fühler. Und wahrscheinlich ist es ja bei dir und mit eurem Verlag genauso, wie es bei uns auch ist. Denn Herr Martensen ist ja auch ein gern gekaufter Autor.
Und dass du es nochmal erwähnst.
Im ganzen letzten Jahr habe ich
ja hab
auch gerade schon wieder angesprochen.
Allen Menschen, die ich kenne und liebe, also die Adventskalender waren quasi gespickt mit deinem Buch. Und vielleicht gibt es bei deinen Lesungen vielleicht auch sowas wie ein Warm-up oder eine Vorgruppe, dann könntest du ja auch einfach immer so ein bisschen was lesen.
Habe ich.
Eine mega Idee, Frau.
Nein, ich mache das tatsächlich so bei Kiel Marketing. Es sind nicht nur DCO-Verlagsautoren. Also wir haben auch andere. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass es so ist. Weil so viele haben wir ja eigentlich auch noch gar nicht.
Ich habe einen tollen Chor und wir können ganz viele Bücher wieder lesen.
Ja. DCO-Verlag heißt ja, der Chor auch! Der Chor tritt auch mit auf!
Nein, der steht für Dreier, Karls und Ori.
Ach ja, jetzt soll ich sagen.
Okay. Nein, wir haben den auf Gut Bossi haben wir in der Glücksschmiede den Jens Schlicker. Das ist ein Filmmusiker. Und der hat uns begleitet, beziehungsweise Lars, und hat im Hintergrund immer so zu das unterlegt, das war
beim
mega.
Tonfilm, die Geräusche.
Ah, oh, das war so toll. Und der hat dann noch dieses, wie heißt denn dieses, Kriminal-Tango.
Mhm.
Der hat mit denen allen zusammen, genau, Kriminal-Tango gesungen. Das hatte ich irgendwann mal gegenüber Lars erzählt, dass ich das gerne mal hätte. Und das haben die dann wirklich umgesetzt.
Großartig.
Und die Leute sind, also eine Freundin von mir, die erzählte, am nächsten Tag saß sie im Auto und hat Kriminal-Tango.
Baby Miller.
Genau.
Oder wie wir hier sagen würden, hallo. Der DCO-Verlag hat ja eine Homepage, die kann man finden, das kann man einfach im Internet eingeben. Und ich habe das Gefühl, wir dürfen auch eins dieser Bücher verlosen, habe ich das richtig
verstanden? Auf jeden Fall.
Und jetzt ist mein Vorschlag, Leute, Frau Lübcke, was sagen Sie dazu? Wollen wir die nicht bei unserer Live-Veranstaltung verlosen, die Bücher?
Eine also, schöne Idee.
Dass wir es unter den Treuesten der Treuen verlosen. Mhm. Viele Grüße an Jan.
Brillant,
ey. An Jan W. Punkt, der ja angeblich nicht kommen kann, weil er im Ski-Urlaub ist. Ich finde es ein bisschen eine lächerliche Ausrede. Aber für alle, die nicht im Ski-Urlaub sind, machen wir diese Verlosung da. Frau Dreier, da bist du okay mit, ne?
Auf jeden Fall.
Herrlich.
Und man kann ganz viel mit diesen Büchern machen. Ich habe das Gefühl, man kann sie auch einfach an die Wand hängen, weil die so schön aussehen.
Würdest du denn die Bücher noch signieren als Verlegerin?
Das müssen die Autoren machen, das kriegen wir aber hin. Also ich würde es die Autoren machen.
Das auch noch.
Das wird der Höhepunkt.
Ja.
Wir freuen uns. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr da zu Hause den DCO-Verlag sucht,
ja,
ihm folgt und jedem davon erzählt.
Und wenn ich das sagen darf, wir haben jetzt bei den letzten, also jetzt in zwei Wochen kommt der Schöttke, Henning Schöttke raus, ein neues Buch. Und bei der Briefe an Ella von...
In zwei Wochen kommt der Schöttke, hört sich an wie der Hufschmied ist wieder in der Stadt.
Ja, aber ich finde den
Namen...
Aber Schöttke, der kommt raus.
Der kommt raus.
Der kommt richtig raus.
Der ist unter Druck und jetzt kommt er raus.
Oh.
Wir versuchen oder wir möchten eigentlich gerne direkt vom Verlag aus verkaufen. Also das richtig toll wäre, wenn die Leute bei uns beim Verlag bestellen.
Aber das kann man ja online, ne?
Das kann man.
Ja, genau.
Das ist vielen nicht so bewusst, aber ich habe das zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt gemerkt. Die Leute wollen alle gar nicht bei dem großen A immer bestellen, sondern die finden das auch schön, irgendwie so kleinere Verlage zu unterstützen.
Ja.
Wir schreiben den Link zu eurem Online-Shop in die Shownotes rein. Und ansonsten kann man das tatsächlich auch sehr einfach finden. Unsere Zeit ist leider für heute um.
Ach, schade.
Was aber nicht heißt, dass unsere langjährige Freundschaft nicht weitergeht. Danke, dass du da warst. Das war ganz zauberhaft, ne, Frau Pries?
Ja. Aber ich habe das jetzt verspannt. Es war ein Versprechen, dass wir dann zusammen so ein Ding machen, ne?
Ich habe das auch gehört.
Ja, ich habe das auch gehört. Das ist ja jetzt hier, das ist ja dokumentiert von Frau Lübcke.
Dann machen wir da die Ostseehalle.
Nee, ich frage
die Mandarina Arena.
Ja, genau.
Ach so, du meinst, dass Herr Martensen vorliest, also bevor, ne?
Mhm.
Und ich mache,
Leute, ihr könnt mich mit sowas nicht schocken, denn ich habe, wie ich bereits mehrfach sagte, das kann ich nicht erzählen. Ah, es ist leider so geheim. Warte, ich schwenk nochmal um auf die andere Sache. Das macht mir gar keine Angst mit der Wunderino Arena, denn erstens hat Frau Priester schon sehr oft gespielt. Sehr, sehr, sehr oft. Sogar auch mit betrunkenen Sportlern zusammen. Und zweitens, ich auch. So, dann haben wir das abgehakt und wir freuen uns, dass du da warst. Das war wirklich super. Sehr nett von dir.
Vielen Dank danke.
Auch im Namen meiner Eltern und der von allen anderen Anwesenden.
Ja. Und lesen.
Ja.
Lesen.
Und lesen. Frau Pries.
Mhm. Mit welchem fange ich wohl an?
Du hast ja nur noch zwei Wochen Zeit, bis wir alle verlosen.
Ich habe auch ein paar Doppelten mit.
So, wir kommen leider nicht zum Ende. Frau Lübcke wird schneiden müssen. Alles Gute an euch da draußen. Wir sehen uns bei der Live-Lesung oder hören uns nächste Woche dann wieder mit einem wunderbaren Gast. Tschüss, möge das Leben
gut zu euch sein.
Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.